Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren in der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Udo Hahn. Ich habe die Ehre und Freude, das heutige Podiumsgespräch moderieren zu dürfen. Es beschäftigt sich mit dem Thema die Zukunft des Christentums. Anlass für die heutige Veranstaltung ist das Buch von Dr. Manfred Lütz, Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Ja, wir wollen uns heute Abend mit der Geschichte des Christentums beschäftigen, aber wir wollen nicht nur den Blick zurücklenken, sondern wir wollen uns vor allem auch mit der Gegenwart beschäftigen und der Frage nachgehen, welche Zukunft denn das Christentum hat, haben könnte. Der Befund, wenn man sich die weltweite Entwicklung anschaut, könnte nicht disparater sein. Und wir haben es mit parallelen Entwicklungen zu tun, mit Traditionsabbrüchen in Europa, in Nordamerika, in der westlichen Welt. Und wir haben gegenläufige und gegenteilige Entwicklungen, sozusagen Aufbrüche, ein Fragen nach dem Glauben, ein Zulauf in den Kirchen in Afrika, in Asien und in Teilen Lateinamerikas. Was sind die Gründe dafür und wie ist diese Entwicklung zu bewerten? Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Dazu sitzen hier vorne drei Gesprächspartner, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst Kurt Kardinal Koch, Theologieprofessor. Er hat in Luzern Dogmatik und Moraltheologie gelehrt, ehe er zum Bischof gewählt und von Papst Johannes Paul II. 1996 zum Bischof geweiht wurde. Es gibt einen Bezug übrigens zu unserer Region hier, zu Oberbayern, zu München. Kardinal Koch hat hier studiert und er hat sich in seiner Habilitationsschrift mit einem der wohl bedeutendsten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts, mit Wolfhard Pannenberg, beschäftigt, der in München lehrte. Er ist zum Bischof von Basel gewählt und dann geweiht worden, 1998 bis 2006 Vizepräsident und 2007 bis 2009 Präsident der Schweizer Bischofskonferenz gewesen. 2010 erfolgte die Ernennung zum Erzbischof und Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Sein Schreibtisch, wenn ich das so salopp sagen darf, steht im Vatikan, heute aus Rom angereist. Herzlich willkommen, Kardinal Koch. Zum Anlassgeber für den heutigen Abend, Dr. Manfred Lütz, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Theologe und Autor, und man muss hinzufügen, Bestseller-Autor. Praktisch alles, was er in Buchform bringt, erklimmt die Bestsellerlisten, und seine jüngste Publikation, darüber werden wir gleich sprechen. Er ist von 1989 bis 1997 Oberarzt gewesen und leitete die psychiatrische Abteilung am Marienhospital Euskirchen. Er war leitender Arzt der Klinik St. Martin in Euskirchen-Stotzheim und seit 1997 ist er Chefarzt des Alexianer Krankenhauses in Köln. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lütz. Professor Dr. Christoph Markschies, heute aus Berlin angereist, seit 2004 Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat vorher in Jena und Heidelberg gelehrt. Er war von 2006 bis 2010 Präsident der Humboldt-Universität. Er ist seit 2012 Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2015 ist er zusätzlich Leiter des Berliner Instituts Kirche und Judentum. Und, das habe ich entdeckt bei meinen Recherchen, er ist 2017 ausgezeichnet worden, bedacht worden mit einer Ehrendoktorwürde durch die päpstliche Lateranuniversität und deren Institut Augustinianum. Und zwar als erster Protestant überhaupt ist er mit der Ehrendoktorwürde bedacht worden über die Kirchengeschichte der Antike. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Professor Markschies. Herr Dr. Lütz, wenn man die Liste Ihrer Veröffentlichungen genauer anschaut, dann kann man sagen, die meisten Ihrer Veröffentlichungen passen in die Kategorie Ratgeberliteratur. Und Sie beschäftigen sich mit Themen, und ich nenne jetzt mal einige Themen, Lebenslust, wieder die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Das Leben kann so leicht sein, lustvoll genießen, statt zwanghaft gesund. Irre, wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen, eine heitere Seelenkunde. Lebenslust in unlustigen Zeiten. Wie sie unvermeidlich glücklich werden, so heißt ein weiterer Titel, eine Psychologie des Gelingens. Gott, eine kleine Geschichte des Größten, der Theologe, widmet sich dieser Frage. Und zuletzt der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Wenn man diese Liste anschaut, Herr Dr. Lütz, was ist eigentlich Ihr wichtigstes Buch, das Sie selbst als das wichtigste Buch ansehen würden, das Sie publiziert haben bisher?
Natürlich das jetzige Buch. Klar, der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Jetzt mal ganz ernsthaft gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die Krise des Christentums zum Teil auch damit zusammenhängt, dass die Christen sich für ihre eigene Geschichte schämen, ohne sie zu kennen. Und wenn wir Christen tatsächlich an die Menschwerdung, das heißt an die Geschichtewerdung Gottes glauben, und es war 2000 Jahre nur Mist, dann war es das eigentlich. Ich finde, das Christentum ist eigentlich die einzige Religion, die man sozusagen historisch widerlegen kann. Der Buddhismus ist nicht zu widerlegen. Was weiß ich, wenn Buddhisten früher mal schlimme Dinge gemacht haben, wenn sie heute gute Atemübungen anbieten oder so, Konzentrationsübungen, dann ist dagegen nichts zu sagen. Aber für uns Christen ist das eigentlich etwas anderes. Und ich habe im Theologiestudium erlebt, dass so gewisse Professoren gab, die so redeten nach dem Motto, 2000 Jahre ist das Christentum in die Irre gegangen und dann kam ich, der Professor. Und da kann man dann eigentlich als gescheiter Atheist nur antworten, dann warten wir jetzt mal 2000 Jahre ab, ob es jetzt besser wird. Also wenn das alles Mist war, dann ist das wirklich schlimm. Und ich selber, das war der Anlass, habe Theologie studiert, ich habe mich sehr intensiv mit Kirchengeschichte beschäftigt, fand das immer ganz spannend. Und lese dann im Jahr 2007 das Buch von Arnold Angenen, Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert. Und wusste das zum großen Teil alles gar nicht. Ich wusste das nicht, ja. Ich wusste nicht, dass die Sklavenbefreiung vor allem vom Christentum ausgegangen ist. Ich bin davon ausgegangen, es ist von der Aufklärung ausgegangen. Und dann lese ich Dinge, die ich einfach schlicht nicht wusste. Und habe dann bei vielen Verlagen gesagt, ihr müsst doch mal einen Kirchenhistoriker kriegen, der da eine Kurzfassung von macht. Das sind 800 Seiten, 3000 Anmerken. Das ist nicht für jeden verdaulich, obwohl es sehr gut geschrieben ist. Und dann ist der Herder Verlag, Herr Resing vom Herder Verlag, vor einem Jahr auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Lütz, machen Sie das doch. Und auf die Idee war ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen. Also wirklich nicht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also ich habe schon ein paar Bücher geschrieben und habe dann sozusagen die kirchenhistorische Substanz, das hat ja Arnold Angenen, ich habe ihn angerufen, der war begeistert von dem Projekt. Und dann habe ich mit ihm zusammen eigentlich dieses Buch geschrieben, habe das dann von führenden Historikern lesen lassen, damit es auch alles stimmt, aber auch von meinem Friseur. Damit es locker bleibt. Also ich lasse meine Bücher immer von meinem Friseur oder von meinem Metzger lesen. Und ich finde, alles, was Metzger nicht verstehen, ist nicht wichtig im Leben. Und ich finde das ganz ernsthaft. Ja, ich finde das ganz ernsthaft. Ich finde, man braucht natürlich eine Fachsprache, um Fachdebatten zu führen. Auch eine theologische Fachdebatte, das ist selbstverständlich. Aber was an der Fachdebatte wirklich relevant ist, das muss man auch aus meiner Sicht in normalem Deutsch sagen können. Und ich halte ja manchmal Vorträge im Kabarett und dann sage ich immer, beim deutschen Publikum ist es üblich, also ein deutsches Publikum erwartet vom Referenten immer ein gewisses Maß an Unverständlichkeit. Also wenn man bei einem Vortrag alles verstanden hat, fragt man sich, warum ist man überhaupt hingegangen? Hat der Mann wirklich studiert? Man versteht ihn ja. Das führt zu Frustration, Depression, Selbstmordgefährdung. Und um das zu vermeiden, ist in der Regel ratsam, ein paar unverständliche Bemerkungen zu machen. Und dann sage ich immer, und ich habe Theologie studiert. Und Sinn des Theologiestudiums ist es, dass was man zu Beginn des Theologiestudiums noch verständlich sagen konnte, und dann trinke ich immer.
Und im Rheinland fangen die Leute an der Stelle schon an zu lachen. In Westfalen erst, wenn ich dann sage, am Ende des Theologiestudiums unverständlich zu sagen, das ist Sinn des Theologiestudiums, was natürlich eine pointierte Zuspitzung ist und nicht ernst gemeint ist, wie ich vor zwei Theologieprofessoren natürlich demütig bekenne.
Herr Dr. Lütz, Sie haben am Wochenende in der Welt am Sonntag in einem Gastbeitrag mehr Aufklärung über die Geschichte des Christentums und die von ihm hervorgebrachten Werte gefordert. Warum wissen eigentlich die Menschen so wenig über das Christentum?
Das hat, glaube ich, zum Teil auch den Grund, dass die ganzen, alles, was die Hitlers und die Honeckers so verbreitet haben, das glaubt man heute nicht mehr. Aber die Märchen, die sie über das Christentum in die Welt gesetzt haben, die glauben die Leute heute noch. Ich habe Vorträge im Osten Deutschlands gehalten. Das, was die da gelernt haben, über wie schrecklich das Christentum war, das ist noch in den Köpfen. Ja? Und ich finde, man braucht in diesem Bereich einfach Aufklärung. Das Interessante ist nur, wenn Sie heute Bestseller schreiben über Bäume oder Bienen, dann reagieren die Leute nach dem Motto, also der heutige Stand der Forschung über Bäume und Bienen, sagen die Leute, oh, interessant, das wusste ich gar nicht. Das ist doch mal interessant, hätte ich nicht gedacht. Wenn Sie exakt dasselbe zum Christentum machen, also den heutigen Stand der Forschung allgemeinverständlich dargestellt, erleben Sie ganz andere Reaktionen. Das ist das anstrengendste Buch, was ich je geschrieben habe. Ich habe von der Giordano-Bruno-Stiftung, Sektion Koblenz-Mittelrhein, 100 Kotzschalen aus Pappe ins Krankenhaus geschickt. Kotzschalen. Daraufhin habe ich den Vorsitzenden der Giordano-Bruno-Stiftung, Herrn Schmidt-Salomon, den ich so ein bisschen kenne, angeschrieben, habe gesagt, also ich sei doch sehr betrübt, also dass der Atheismus seit Friedrich Nietzsche intellektuell doch ziemlich auf den Hund gekommen sei, und habe ihm eine öffentliche Debatte angeboten. Das hat er dann auch gemacht. Das haben wir gemacht im September in Heidelberg. Dann haben sie mir so einen Historiker, zweiter Bildungsweg irgendwie, entgegengesetzt. Ja, es war wirklich, der hatte mein Buch noch nicht mal ganz zu Ende gelesen, weil das irgendwie... Ja, so. Aber es war nett. Es war also atmosphärisch war es nett. Dann erleben Sie zum Beispiel, dass die säkularen Medien sehr intensiv reagiert haben und auch Talkshows, das war alles überhaupt kein Problem. In den kirchlichen Medien kommt es fast gar nicht vor. Und da habe ich mich auch gefragt, woran liegt das? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass bestimmte kirchliche Medien eigentlich an der kontroversen Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft gar nicht mehr interessiert sind. Das sind ja, also wenn Sie über Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Inquisition reden, kriegen Sie Auseinandersetzungen, ist ja klar, ja. Gibt es auch emotionale Reaktionen. Und dann berichtet man doch lieber über den 90. Geburtstag eines Prälaten. Das ist problemlos. Und das finde ich eigentlich, das, also wir schulden als Christen, glaube ich, dieser Gesellschaft auch Antworten. Und hier in der Evangelischen Akademie in Tutzing, das ist ein bisschen Anlass für manche meiner Bücher auch gewesen, jedenfalls zumindest der Buchvorstellung, hat Gregor Gysi gesagt, das zitiere ich auch immer, ich sage auch immer, in der Evangelischen Akademie in Tutzing, also 2005, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und das fand ich einen sehr nachdenkenswerten Satz. Er hat damals auch mein Gottbuch vorgestellt in Berlin, zusammen mit Friedrich Merz, den man ja wieder kennt. Und jetzt hat er mit Jens Spahn das neue Buch vorgestellt. Fällt mir jetzt gerade ein, das nächste Buch wahrscheinlich von Frau Kramp-Karrenbauer vorstellen lassen, um wirklich ausgewogen zu sein. Und das heißt, Atheisten wie Gysi oder Habermas, der sagt, wir brauchen rettende Übersetzungen der jüdisch-christlichen Begrifflichkeit von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, um den Menschenwürdebegriff sozusagen argumentativ zu retten. Die fordern uns auf, als Christen auch in die Debatte zu gehen. Aber mir scheint manchmal, das gilt jetzt sicherlich nicht für Professor Marx, auch nicht für Kardinal Koch, dass viele gar nicht mehr in die Debatte gehen. Dass man sich kuschelig einkuschelt in so eine Atmosphäre, es geht alles sowieso ein bisschen den Bach runter, aber wir feiern doch schön zusammen Gottesdienst. Und das finde ich, ist für mich jedenfalls zu wenig.
Sie sind ja mit Ihrem Buch ganz tief in die Materie eingestiegen. Gibt es eine Entdeckung, von der Sie sagen, ja, das ist etwas ganz Besonderes, was mir aufgefallen ist im Blick auf die Geschichte des Christentums?
Ja, ist ja ganz merkwürdig, dass man über ein Buch, das man selbst geschrieben hat, sagt, ich war ganz überrascht, was ich da gelesen habe. Ja. Aber es ist ja tatsächlich so, weil ich eigentlich nur das Packpapier geliefert habe für das, was Arnold Angenent eigentlich erforscht hat. Was mich wirklich frappiert hat, was ich wirklich nicht wusste, ist, dass das Christentum die einzige größere Religion ist, die zumindest 1000 Jahre lang Ketzer nicht getötet hat. Das war mir nicht bekannt. Ich habe Theologie studiert, ich habe den ganzen Jedin gelesen, ja, 15 Bände, das war mir nicht bekannt. 1000 Jahre lang, und zwar wegen dem Unkraut-Weizen-Gleichnis. Das ist natürlich auch aus der Messekante, aber dass das ein Gleichnis ist, das tausende Menschenleben gerettet hat, war mir völlig unbekannt. Weil in dem Gleichnis heißt es ja, dass die Knechte kommen zum Herrn und sagen, da ist Unkraut im Weizen, sollen wir das nicht mal ausreißen, was ja landwirtschaftlich auch sehr vernünftig ist. Und Jesus reagiert landwirtschaftlich katastrophal, eben Gleichnis zumindest, also der Herr reagiert da so und sagt, lasst es wachsen bis zur Ernte und dann wird schon der Herr der Ernte, also Gott, am jüngsten Tag entscheiden, wer Unkraut und wer Weizen ist. Und das hat dazu geführt, und das ist immer wieder zitiert worden, wie Angenent schreibt, dass immer wieder, wenn der Impuls kam, der aus dem Volk häufig kam, den muss man doch umbringen, gesagt wird, nein, Unkraut-Weizen-Gleichnis. Und dass dann, da gab es eine einzige Ketzertötung gab es, Priscillian in Trier, beziehungsweise mit 7 seiner Gefährten. Und auf Drängen des Kaisers im Jahre 385 sollte Priscillian getötet werden. Der Kaiser hat dann eine Bischofssynode bestellt. Und die Bischöfe haben das auch beschlossen. Und dann ist der heilige Ambrosius von Mailand aus zu Fuß nach Trier gelaufen. Und das zieht sich, ja, das ist ziemlich lang, ja, um das zu verhindern. Ja, der heilige Martin von Tours nach Trier, um das zu verhindern. Und sie haben es nicht verhindern können. Und nachdem die Ketzer getötet wurden, hat der Papst alle Bischöfe, die an dieser Entscheidung beteiligt waren, exkommuniziert. Das war ein Paukenschlag. Und dass das so war. Das heißt aber, dass die Ketzertötungen, die ab 1022 beginnen, umso mehr ein Skandal sind. Also das Buch sagt vom Titel her, der Skandal ist eigentlich ein Skandal, dass man die Christentumsgeschichte nur als Skandalgeschichte liest. Das ist Sinn des Titels. Aber es werden auch richtig Skandale benannt. Ich finde das einen besonderen Skandal. Also es muss gerade den Christen besonders peinlich sein, dass gegen den ausdrücklichen Willen des Herrn Ketzer getötet wurden. Das gilt auch von anderen Skandalen.
Kardinal Koch, sprechen wir von den Herausforderungen der Gegenwart. Eine ganz schlichte Frage, was sind die Herausforderungen der Gegenwart für die Kirche?
Die sind natürlich sehr verschieden, je nach Kontinent. Ich denke, das Christentum, auch vor allem die katholische Kirche, ist weltweit im Wachsen begriffen. Sogar stärker wächst die katholische Kirche als die Weltbevölkerung. Die Situation in Europa ist eine ganz andere. Da ist es eher stagnierend oder zurückgehend. Ich denke, das ist eine große Herausforderung, wenn ich in die Geschichte blicke. In der Geschichte hat es immer große Aufbrüche des Christentums gegeben und sind wieder verschwunden. Wenn ich an Nordafrika denke, ein blühendes Christentum in den ersten Jahrhunderten mit großen Theologen wie Augustinus. Heute ist nicht mehr sehr viel da, aber das Christentum ist wieder gewandert. Mir hilft da immer das Gleichnis vom Senfkorn. Das kleinste Korn, das es gibt, aber daraus wird ein großes Gewächs und die Vögel können kommen und können sich in den Zweigen nisten. Natürlich ist jetzt die Versuchung zu sagen, aus dem Senfkorn entsteht immer ein großer Baum. Aber das Gleichnis will eigentlich sagen, es ist immer beides. Es ist immer zugleich Senfkorn und immer zugleich großer Baum. Je nach Region verschieden. Und von daher habe ich auch Hoffnung und Zuversicht für Europa, dass aus diesem Senfkorn, das immer da ist, wieder Großes entstehen kann. Das, denke ich, ist eine der größten Herausforderungen heute, dass das Christentum seine Identität wiederfindet. Und das kann es nur finden, wenn es seine Geschichte kennt. Und da bin ich für das Buch von Dr. Lütz sehr dankbar. Denn wir kennen einige Bücher, die Skandalgeschichte des Christentums. Dieser skandalöse Titel hier, der Skandal der Skandale, hilft uns, die Skandalgeschichte ein bisschen anders zu sehen. Und da scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir mit einem besseren Selbstbewusstsein als Christen heute leben und nicht immer mit Schuldbewusstsein herumgehen. Wir müssen zu unseren Fehlern stehen, auch zu den Skandalen, die es gibt. Aber wir müssen noch mehr die frohe Botschaft des Christentums wiederentdecken. Und da denke ich, ist ein wesentlicher Grund, weshalb viele sich damit nicht beschäftigen, weil sie im Grunde Angst haben vor dem Begriff der Mission. Sie wollen eigentlich nicht, dass das weitergeht. Ne? Mission ist ein Begriff, der sehr despektierlich angeschaut wird in der Kirche, nicht in der Welt. Jeder Betrieb sagt, we have a mission. Warum sollte ausgerechnet das Christentum keine Mission haben? Aber dazu müssen wir uns auf die gute Botschaft dieses Christentums zurückbesinnen. Nur dann haben wir den Mut, die Demut und den Mut, das weiterzugeben.
Sie haben es schon erwähnt, das Christentum wächst im weltweiten Maßstab, aber es wächst nicht bei uns in Deutschland, in Europa. Wenn Sie noch mal nach den Ursachen forschen, was sind die Gründe dafür, dass wir sozusagen hier in Europa, in der westlichen Welt, abgehängt werden und selbst abhängen, der christliche Glaube verdunstet? Was sind die Ursachen?
Eine wesentliche Ursache, denke ich, in der Geschichte ist die Kirchenspaltung. Denn durch die Kirchenspaltung ist das Christentum eigentlich nur noch präsent gewesen in den verschiedenen Kirchen, die sich gegenseitig bis aufs Blut bekämpft haben. Die grausamen Konfessionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts haben auch wesentlich dazu geführt, dass die neuzeitliche Gesellschaft ein neues Fundament finden musste, weil die Religion nicht mehr Fundament des Friedens in der Gesellschaft war, sondern Anlass zu Zank und zu Streit. Musste man ein neues Fundament suchen, auf dem neu Friede aufgebaut werden konnte. Deshalb denke ich, ist eine der wesentlichen Herausforderungen im letzten Jahrhundert bis heute die ökumenische Bewegung, dass wir die Einheit der Christen wiederfinden und so glaubwürdig Zeugnis geben können. Das wurde ja bei der ersten Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh in Schottland schon klar bewusst. Das größte Hindernis für die Weltmission ist die gespaltene Christenheit.
Wir werden gleich noch mal über das Thema Ökumene sprechen. Professor Markschies, Ihr Thema ist das antike Christentum. Ist es nur ein Blick zurück oder lässt sich aus Ihren Forschungen auch etwas für die Gegenwart oder vielleicht sogar für die Zukunft ablesen, ableiten, entdecken?
Naja, wenn nur was für die Vergangenheit dabei wäre, dann würde ich ja der, Verzeihung, Karikatur deutscher Professoren entsprechen, die offensichtlich sich im Studium von Herrn Lütz geballt haben. Nein, natürlich nicht. Ja, gut, also das ist sozusagen die Lützsche Skandalgeschichte des Theologiestudiums, wo auch immer. Wir vertiefen jetzt nicht, wer das war. Nein, also es ist vollkommen klar, Geschichte wiederholt sich natürlich nicht eins zu eins, das wäre ja auch kurios, aber sie wiederholt sich unter umgedrehten Vorzeichen. Ich sage immer gern, in der Spätantike konnte der römische Staat die Pensionen nicht mehr zahlen. Es gab große Migrationsbewegungen, mit denen das römische Reich nicht fertig wurde. Es gab eine nachlassende Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen zu engagieren. Die Leute haben gesagt, warum soll ich denn Steuern zahlen und mich fürs Gemeinwesen engagieren. Da merkt man, da gibt es Vergleichspunkte zu heute. Und man muss sagen, das Christentum war eine überaus aufsteigende, menschenbeeindruckende Religion und das Heidentum schwächelte und wurde weniger. Und nun kann man sich natürlich vorsichtig fragen, sind da nicht auch Dinge, die sich für einzelne Weltreligionen vergleichen lassen? Nein, also im Ernste gesagt, es gibt viele hochinteressante Geschichten, die Hauskirchen, also eine Kirche und Gemeinde, die sich aufbaut von Häusern, die sozusagen daraus ihre Kraft zieht, die große Beteiligung von Gemeinden, von Ambrosius war die Rede. Ambrosius kommt in die Kirche als römischer Beamter, um zu schauen, geht die Bischof Bischofswahlgut und wird unversehens Bischof, weil die Gemeinde das möchte. Also nicht, dass ich jetzt empfehlen würde, heute so Bischöfe zu wählen, ist auch ein bisschen stilisiert. Aber ich finde, es gibt Anregungen. Also wenn man die Geschichte nicht hermetisch abgeschlossen erzählt, sondern immer gleichzeitig sagt, es ist ganz anders als heute, aber man kann was draus gewinnen, dann lassen sich reiche Anregungen gewinnen, sonst würde ich das Fach auch nicht betreiben.
Warum wissen eigentlich die Menschen so wenig über das Christentum? Es gibt Kindergottesdienst, es gibt Religionsunterricht, es gibt Firmenunterricht, Konfirmandenunterricht. Ist das, warum trägt es nicht Früchte? Warum ist das so wenig nachhaltig?
Also ich würde gerne erst mal sagen, nicht immer sofort auf das Thema Christentum an der Stelle schauen. Ich saß vor einer Woche in einer Podiumsdiskussion, da ging es darum, warum kennen heute Leute so wenig Goethe? Und warum ist der Faust so wenig bekannt? Und dann sagte einer auf dem Podium, wir müssen mal endlich eine, und dann kam das Wort Katechese vor. Also wir müssen sozusagen Goethe-Katechese durchführen und den Faust wieder lernen. Ich glaube, es gibt einen großen Traditionsabbruch. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich Herrn Lütz, nachdem ich vorhin widersprochen habe, doch an einem Punkt zustimmen kann. Wir erziehen zu wenig Menschen dazu, in einfachen, klaren Worten über ihren Glauben zu reden. Also sprechfähig über Glauben zu sein. Das ist nicht nur eine Sache, die sich auf die Vergangenheit bezieht, Kenntnisse über die Gegenwart, sondern in den unterschiedlichen Alltagssituationen, am Kopierer, da wo ich selber arbeite, von Christentum sprechen zu können. Und am Kopierer wird man anders vom Christentum sprechen als bei weiß ich nicht, beim Kaffee in der Kirchengemeinde. Also es ist deswegen ein solcher großer Traditionsabbruch, weil wir ohnehin einen Traditionsabbruch haben, weil Wissen sich sehr fragmentiert. Die Leute können wunderbaren Computer reparieren in den Schulen, aber mit einem Faust und so weiter und so fort. Also das Wissen schichtet sich um und wir müssen eben darauf achten, dass in diesen großen Wissensumschichtungen die zentralen Dinge nicht verloren gehen und da sind Aufgaben. Aber ich warne sozusagen davor, dass zuallererst, also selbst im Osten Deutschlands sind, glaube ich, viele Sachen nicht nur sozialistischer, antichristlicher Impetus. Ich habe meine Zeit lang in Jena gelebt. Da ist schon lange vor 1945 zu beobachten gewesen, dass die White-Collar-Arbeiter, sagte man, also jetzt nicht der Priesterkragen, sondern die Zeiss-Arbeiter, die stolz darauf waren, dass sie optische, feine Sachen machen konnten, die fühlten sich offensichtlich in den Kirchen nicht mehr angesprochen. Also das ist eine längere Geschichte und um einen Medizinerbegriff zu verwenden, multiples Versagen liegt vor. Also es gibt viele Faktoren, die da zu analysieren sind, aber weil es viele Faktoren gibt, gibt es auch einige, gegen die man was unternehmen kann.
Als ich mein Theologiestudium Anfang der 1980er Jahre aufnahm, war sozusagen das gesellschaftliche Umfeld davon geprägt, von der Haltung, wir befinden uns in einer Phase der Säkularisierung und diese Säkularisierung läuft unweigerlich auf einen Nullpunkt zu. Wann auch immer dieser Nullpunkt erreicht wird, aber die Idee war, die Vorstellung, die Erwartung war, es läuft darauf zu. Mit der Jahrtausendwende hat sich das doch etwas geändert. Einer der Anlässe, der sozusagen dieses Umdenken provozierte, war ein Terroranschlag von Muslimen verursacht, der 11. September 2001 in New York, der Terroranschlag. In der Beschäftigung mit dem Islam kam damals die Idee auf, es gibt so etwas wie ein neues Bewusstsein für Religion. Manche sprachen dann sogar im Blick auf Christentum auch von einer Wiederkehr des Christentums der Religion. Und tatsächlich gibt es ja ein Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität. Jetzt ist aber, und die Frage möchte ich zunächst an Sie, Kardinal Koch, richten, festzustellen, die Kirchen in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt profitieren aber offensichtlich nicht von dieser neuen Aufmerksamkeit für Religion, sondern die sucht sich etwas an den Kirchen vorbei. Was sind dafür die Gründe, wo doch die Kirchen die Agentur sind, könnte man sagen, die Institutionen, die da eigentlich einen Vorsprung haben müssten und genutzt werden müssten?